Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und um 11.35 Uhr ist es Zeit für Themen aus Umwelt und Verbraucher. Susanne Kuhlmann wird das hier präsentieren. Susanne Kuhlmann, was werden wir hören in der nächsten halben Stunde?
Grundsicherung und Arbeitslosengeld 2. Wie wirkt sich die Viruspandemie auf Leistungsbezieher aus? Das schildert gleich Joachim Rock vom Paritätischen Verband. Außerdem geht es um Bio-Eier und wir werfen einen Blick in die USA, wo aktuell die Umwelt entlastet ist, weil weniger Energiebedarf besteht. Dafür quellen die Mülltonnen über, denn nach wie vor ist von Abfalltrennung und Recycling kaum die Rede. Apropos Müllvermeidung, die Stiftung Warentest hat Thermobecher aus Metall unter die Lupe genommen als Alternative zu Coffee-to-go-Behältern. Wer Arbeitslosengeld II bezieht, hat gemäß einer Entscheidung des Sozialgerichts Konstanz kein Anrecht auf erhöhte Bezüge im Zusammenhang mit der Viruspandemie. Ein Hartz-IV-Bezieher hatte Zuschüsse oder ein Darlehen beantragt, um Lebensmittelvorräte, Mundschutz und Desinfektionsmittel kaufen zu können. Das lehnte das zuständige Jobcenter ab, ebenso wie später das Sozialgericht. Über die Situation von Menschen, die Arbeitslosengeld II bekommen, habe ich heute Vormittag mit Dr. Joachim Rock gesprochen. Er ist beim Paritätischen Verband unter anderem für Arbeit und Soziales zuständig. Ich fragte ihn zunächst, ob die Einschätzung des Gerichts richtig ist, dass die Corona-Pandemie keinen Mehraufwand für Bezieher von Hartz IV rechtfertige.
Nein, nach unserer Erfahrung ist diese Einschätzung realitätsfern. Es gibt zahlreiche Mehrbedarfe, die Empfänger von Grundsicherungsleistungen jetzt schon haben. Das fängt damit an, dass viele unterstützende Leistungen inzwischen weggefallen sind. Denken Sie an das kostenlose Schulessen, was Kinder bekommen. Denken Sie an die Hilfsangebote der Tafeln, von denen sehr viele Menschen Gebrauch machen und von denen Sie jetzt nicht profitieren können, weil viele der Tafeln geschlossen haben. Man muss sehen, allein die Tafeln und es gibt noch viele weitere Anbieter versorgen über 1,6 Millionen Menschen zusätzlich mit Lebensmitteln. Das ist eine wesentliche Entlastung, weil die Regelsätze in der Grundsicherung für viele Menschen nicht reichen. Man muss sehen, von den 432 Euro Regelsatzleistung in der Grundsicherung sind nur 150 Euro bei Erwachsenen für Lebensmittel vorgesehen. Bei Kindern ist der Lebensmittelanteil zwischen 87 und 154 Euro im Monat. Da können Sie keine Vorräte von anlegen. In dieser Situation braucht man aber gerade in der Grundsicherung mehr Geld, denn auch die Menschen in der Grundsicherung müssen einige Vorräte anlegen, damit sie nicht so oft zum Einkaufen raus müssen. Und sie konkurrieren jetzt mit vielen anderen Menschen um preiswerte Nahrungsmittel in den Supermärkten.
Sehen Sie noch an anderer Stelle Bedarf für einen Mehraufwand, den Hartz-IV-Empfänger eventuell haben könnten?
Die Bedarfe sind auch an anderen Stellen deutlich höher. Denken Sie beispielsweise an notwendige Ausnahmen für Hygienemittel und auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Sie wissen ja, viele Arzneimittel wird einem nicht mehr auf Kosten der Kasse verschrieben, sondern die muss man sich in den Apotheken tatsächlich holen. Da haben auch Grundsicherungsempfänger in diesen Zeiten erhöhte Bedarfe. Und auch hier sind die Anteile, die in den Regelleistungen der Grundsicherung für Gesundheitspflege zur Verfügung stehen, viel zu niedrig. Das sind 16 Euro im Monat bei Erwachsenen, bei Kindern so um die 7, 8 Euro. Es ist offenkundig, dass das in diesen Zeiten auch im Hinblick auf die Prävention überhaupt nicht ausreichend ist.
Was lässt sich tun?
Naja, da hilft jetzt vor allem schnelle Hilfe in Form von Geldleistungen. Die massiven Unterstützungsleistungen, die der Bundestag genehmigt hat, die wir anerkennen und die wirklich nötig waren, das sind alles Hilfeleistungen, die Grundsicherungsempfängern aber bisher in der Höhe nichts nutzen. Denn die haben bisher eben keine zusätzlichen Bedarfe anerkannt bekommen. Wir fordern in der Tat eine Soforthilfe in Höhe von 200 Euro, um diese außergewöhnlichen Mehrausgaben dann schultern zu können. Und wir fordern auch, dass monatlich, solange die Krise dauert, die Menschen etwa 100 Euro zusätzlich zu ihrem Regelbedarf bekommen, damit sie den offenkundig gestiegenen Ausgabenbedarfen auch Rechnung tragen können.
Haben Sie Ihre Forderung schon an entsprechender Stelle vorgebracht?
Ja, wir stehen da in engem Kontakt mit dem BMAS. Wir versuchen das auch medial dann weiter zu transportieren. Und wir haben eine Menge an Unterstützung dabei. Foodwatch vertritt ähnliche Forderungen, einzelne Bundestagsparteien, sogar die FDP, von der man das nicht immer gewohnt hat, fordert Unterstützungsleistungen für Grundsicherungsempfänger, die 15-20% höher sein sollten. Also da zeichnet sich eine breite Koalition ab und wir hoffen, dass das tatsächlich zu einer schnellen Unterstützung für die Betroffenen führt. Die brauchen das.
Soweit Joachim Rock vom Paritätischen Verband zur momentan finanziell noch angespannteren Situation von Hartz-IV-Beziehern. Die Nachfrage nach Eiern aus ökologischer Haltung von Legehennen ist deutlich gestiegen. Rund 12% der fast 15 Milliarden Eier in Deutschland werden nun biologisch erzeugt. Das machen Betriebe von Verbänden wie Bioland, Demeter und Naturland nach eigenen Richtlinien. Aber auch Betriebe, die ausschließlich unter dem EU-Ökosiegel produzieren, das insgesamt geringere Anforderungen stellt als die Bioverbände. Wie viel oder wie wenig Platz hat eine Öko-Legehenne? Ihre Eier kosten schließlich bis zu 50 Cent mehr als die aus herkömmlicher Haltung. Annette Eversberg hat zwei Legehennenbetriebe mit unterschiedlichen Ökosiegeln besucht.
Bei Biolandbäuerin Viktoria Schulze-Buschhoff in Münster stehen drei Ställe mit jeweils 225 Hühnern, jeder für sich auf einer grünen Wiese. Drinnen Sitzstangen aus Holz, Nester mit Dinkelspelz und fußschonende Kunststoffgitter, durch die der Kot nach unten fällt.
Das Besondere ist, dass die Hühner jeden Tag raus können, von morgens um 10 bis zur Dunkelheit, und dass sie immer im grünen Gras stehen. Also sie können immer Gras fressen, weil wir durch die mobile Stallhaltung den Stall alle 2-3 Wochen verstellen auf eine andere Stelle, wo das Gras noch grüner ist. Und das ist eigentlich das Besondere.
Bernd Dieckmann aus Dülmen gehört wiederum keinem Bioverband an, sondern produziert nach weniger strengen Regeln Bio-Eier, nämlich nach der EU-Öko-Verordnung, und das in anderen Dimensionen als seine Bioland-Kollegin.
Dieser Stall, der hat so etwa knapp 15.000 Legehennen. Diese Größe rührt daher, dass es emissionsschutzrechtliche Grenzen gibt. Deswegen werden die Ställe unabhängig von der jeweiligen Haltungsform, ob das Bodenhaltung oder Freiland ist oder Biohaltung, unterhalb dieser Grenze gebaut, weil es dann genehmigungstechnisch einfacher wird.
Der Stall könnte aber auch doppelt so groß sein, denn diese Legehennenhaltung ist nach der EU-Öko-Verordnung erlaubt. Dr. Barbara Felde ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Tierschutzrecht.
Biohaltung heißt nicht, dass einige wenige Hühner auf einer Wiese herumpicken. Massentierhaltung ist auch unter Biokriterien möglich. Denn diese Vorgaben erlauben bis zu 3000 Hennen in einem Stall.
Dabei können mehrere Ställe unter einem Dach untergebracht werden, nur durch Zwischenwände getrennt. Das gibt es auch bei den stationären Ställen der Bioverbände Bioland, Demeter, Naturland. Bei Naturland dürfen sogar 12.000 Tiere unter einem Dach gehalten werden. Bei Bioland sind es 6.000, nur bei Demeter ist bei 3.000 Tieren pro Betrieb Schluss. Die Einrichtung eines Großstalls nach EU-Öko-Verordnung entspricht, zu Bernd Dieckmann, dem der konventionellen Ställe.
Der ist so gebaut wie die anderen Haltungsformen auch. Die bestehen meistens aus mehreren Etagen. Unten gibt es eine Grundebene, da ist auch ein Streu, in dem die Tiere sich aufhalten können, des Nachts beispielsweise. Darüber hinaus gibt es dann ein Gerüst, in dem sich die Einrichtungen für die Futter-Wasserversorgung befinden, die Einrichtung für die Entmistung der Tiere. Also das Stallinnenleben ist schon ein sehr betreuungsintensiver Lebensraum.
Obwohl auch die Konstruktion solcher Bioställe im Einklang mit der EU-Öko-Verordnung über die Haltung von Legehennen steht, erinnerten sie an die längst verbotenen Legebatterien, nur ohne Gitter und mit Freilauf nach draußen, kritisiert Jan Peifer, Sprecher des Deutschen Tierschutzbüros.
Die Tiere stehen halt auf Käfigböden, damit der Kot durchfällt, damit es der Betreiber einfacher hat. Das sind diese Prinzipien der Käfighaltung, wie von früher, und was die meisten Verbraucher ja zu Recht auch ablehnen. Und das hat man sich hier aber offenbar als Vorbild genommen, um diese Massenbioställe zu schaffen.
Im Stall bedeutet Bio etwas mehr Platz. 6 Tiere statt 9 auf einem Quadratmeter gegenüber der Boden- und Freilandhaltung. 4 Quadratmeter pro Tier auf der grünen Wiese. Genauso viel wie beim Auslauf in der konventionellen Freilandhaltung. Aber, so Tierschutzrechtlerin Barbara Felde,
Nach den EU-Bio-Vorgaben muss dieser Auslauf von 4 Quadratmeter pro Henne nicht ständig zur Verfügung stehen, sondern mindestens während 1/3 der Lebensdauer einer Henne. Das heißt, es ist möglich, Hennen während 2/3 ihres Lebens im Stall zu halten, wo auf 1 Quadratmeter bis zu 6 Tiere gehalten werden dürfen. Und das sind natürlich viele Tiere auf wenig Platz.
Noch immer sind die meisten Hühner in der Biohaltung Hybriden, also auf hohe Legeleistung gezüchtete Rassen, die aus konventioneller Haltung stammen. Legehennen aus der Biohaltung können auch anschließend wie konventionelle Hühner geschlachtet werden. 2021 tritt die neue EU-Öko-Verordnung in Kraft. Deutliche Verbesserungen für die Biohaltung von Legehennen sind darin jedoch nicht vorgesehen.
Woher kommen die Bio-Eier? Nicht nur zu Ostern, Annette Eversberg berichtete. Stillstand des öffentlichen Lebens, das ist nun auch der neue Alltag für die Amerikaner. Wie wirkt sich die Viruspandemie auf die Umwelt in den USA aus? Aus Washington, Claudia Sarre.
Auch in den USA sind infolge der Corona-Krise viele Highways leer. Der Schiffs- und Flugverkehr ist dramatisch zurückgegangen. Eine Rush-Hour gibt es in Los Angeles nicht mehr. Auch in Großstädten wie San Francisco, Boston und Chicago ist die Feinstaubbelastung enorm zurückgegangen. Wissenschaftler der Columbia University gaben an, dass sich der Schadstoffausstoß in New York City im März um 50% reduziert hat. Die positiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Luftqualität sind jedoch nicht nachhaltig. Sobald die Ausgangssperren wieder aufgehoben würden, so die Wissenschaftler, wäre man sofort wieder bei den alten Emissionswerten. Auch auf die Energiebranche hat die Corona-Krise weniger Einfluss, als manche Umweltschützer sich wünschen würden. Weil die US-Wirtschaft zum Großteil stillsteht und Amerikaner viel weniger reisen, ist die Nachfrage nach Öl in den Staaten stark zurückgegangen. Der Ölpreis ist auf ein Rekordtief gefallen. Dennoch sind die Ölfördermengen derzeit immer noch hoch. Die Trump-Regierung unterstützt die Öl- und Fracking-Industrie mit $1 Milliarden aus ihrem Hilfspaket. Gleichzeitig nutzt Präsident Trump den Gesundheitsnotstand aus, um Umweltauflagen außer Kraft zu setzen. Nur so, argumentiert die US-Regierung, könnte das Überleben bestimmter Branchen und Industrien gesichert werden.
Soweit Claudia Sarre. Und wir bleiben in den USA und schauen auf den Umgang mit dem Müll dort. Während wir Kunststoffe, Metalle, Glas und anderes sammeln und zumindest teilweise wiederverwerten, werfen die Amerikaner alles ganz entspannt in eine Tonne. Sammeln und Recycling? Fehlanzeige. Detlef Karg berichtet aus einer kleinen Gemeinde in New Jersey.
Es ist an einem Dienstagmorgen in Belmete, einem Ortsteil der Gemeinde Montgomery Township in New Jersey. Es ist eine wohlhabende Gemeinde, die zweitreichste in dem Bundesstaat, nur wenige Meilen von der weltberühmten Universitätsstadt Princeton entfernt. Erst am Freitag wurden hier die Mülltonnen geleert, übrigens große Exemplare mit einem Volumen von 240 Litern. Dennoch sind sie fast alle nach nur 4 Tagen voll bis an den Rand. Kein Wunder in dem Land der Einwegverpackungen, aber wo ist der gelbe Sack oder die gelbe Tonne? Fehlanzeige, lediglich eine kleine blaue Tonne ist für Plastikreste vorgesehen, das Volumen vielleicht 1/6 der großen Mülltonnen. Abgeholt wird sie aber nur alle 2 Wochen, wohingegen der Hausmüll gleich 2-mal in der Woche geleert wird. Warum wird so viel verbrannt oder abgekippt, anstatt zu neuen Produkten verarbeitet zu werden? Weder die Gemeinde noch die Kreisverwaltung oder das örtliche Entsorgungsunternehmen geben darauf eine Antwort. Anders die Umweltschützerin Amy Goldsmith von der Umweltorganisation Clean Water Action.
We used to do more. Wir haben lange Zeit getrennt, Glas nach Farben und so weiter, dazu die verschiedenen Kunststoffe. Aber jetzt mit dem sogenannten Single-Stream-Verfahren ist alles nur noch ein Müllstrom. Denn klar, wenn verunreinigte Gefäße beim Recycler ankommen, sind sie wertlos. Dann werden sie beim Recycler aussortiert und wandern ebenfalls in den Restmüll. Dazu kommt das ganze Chaos. Manche Gemeinden akzeptieren auch die Deckel, andere nicht. Manche nehmen Polypropylen, andere nehmen kein Styropor. Alle Gemeinden sammeln unterschiedlich. Das endet dann auf den Förderbändern und muss von Hand sortiert werden. Das geht so nicht.
Denn Recycling ist in New Jersey, wie auch in anderen US-Bundesstaaten, Sache der Counties, vergleichbar etwa den deutschen Kreisen. Und das sind allein in diesem Bundesstaat 21. Ein Recycling wie etwa in Deutschland gibt es also nicht. Das bestätigt auch Scott Brubaker. Er ist stellvertretender Direktor im Department of Environmental Protection des Staates New Jersey.
Normalerweise geht das alles an Recyclingbetriebe. Diese sortieren dann etwa die Kunststoffe nach den jeweiligen Sorten aus, ganz nach dem, was der Markt zu diesem Zeitpunkt fordert. Also das ist von Kreis zu Kreis verschieden. Manche Kreise kümmern sich direkt um das Recycling, andere nicht. Das ist überall in New Jersey unterschiedlich.
Indirekt hat der Ministerialangestellte damit das zentrale Problem angesprochen, was der Markt fordert. Der Markt für recycelte Kunststoffe ist indessen in den USA nahezu keiner. Denn das Land ist seit über einem Jahrzehnt dank der Öl- und Gasförderung unabhängig und die Kunststoffproduktion ist darum so billig wie nie. Und genau das erklärt, warum das Recycling durch die Gemeinden vielerorts nur noch ein Feigenblatt ist. Hinzu kommt das Nebeneinander zahlreicher privater Entsorger, Amy Goldsmith.
My town used to have public sector workers who used to do the garbage hauling now.
In meiner Gemeinde gab es Arbeiter der Gemeindewerke, die haben den Müll abgeholt. Heute macht das ein Privatunternehmen. Und sie können in die Nachbargemeinde gehen und da ist es ganz anders. In manchen Orten müssen sie als Hausbesitzer direkt mit der Müllabfuhr abrechnen. Es kann also sein, dass in einer Straße mehrere unterschiedliche Müllabfuhren unterwegs sind. Das ist chaotisch. Das ist doch krank. Allein schon wegen der vielen Emissionen der Lastwagen.
Wobei die privaten Müllentsorger generell nur den Restmüll einsammeln und zur Deponie oder zur Müllverbrennungsanlage fahren. Ebenfalls nach dem Prinzip des Single Stream, das heißt alles in eine Tonne. Küchenabfälle, Kleider, Gartenabfälle und alles, was man eben noch so wegwirft, wie Elektroartikel, Spielzeug, Teppich oder Laminatreste. Auch Papier und Kartons im Mutterland von Amazon. Denn dieser Rohstoff hat in Zeiten des Onlinehandels in den USA nahezu überhaupt keinen Marktwert mehr.
Alles landet in einer Tonne. Wiederverwertung und Recycling von Rohstoffen gibt es in den USA kaum. Laut Angaben des Umweltbundesamtes werden allein in Deutschland jährlich fast 3 Milliarden Coffee-to-go-Becher benutzt und danach weggeworfen. Allein in Berlin 20.000 pro Stunde. Aus ökologischer Sicht ist das verheerend. Ein eigener Thermobecher könnte eine Alternative sein. Die Stiftung Warentest hat Modelle aus Edelstahl untersucht. Die sind den einfachen Bechern aus Pappe oder Kunststoff zwar überlegen, doch Kritik gab es in Einzelfällen trotzdem. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Thermobecher können beides, Getränke warm als auch kalt halten. Recht praktisch für alle, die mobil unterwegs sind und dennoch das Lieblingsgetränk nicht missen wollen. Thermobecher gibt es aus verschiedenen Materialien. Die Edelstahl-Variante gehört mit Preisen bis zu 35 Euro schon zu den edleren Produkten, sagt Stefan Scharfenberg von der Stiftung Warentest.
Die Thermobecher sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut. Sie bestehen aus 2 Schichten Edelstahl und in der Mitte ist ein Vakuum, was den Übergang der Energie verhindern soll und somit kommt dieser Isolationseffekt zustande und in diesem Sinne funktionieren die alle gleich.
Um das Warmhalte- oder Isoliervermögen zu testen, wurden die Becher mit 80 Grad heißem Wasser befüllt und dann gemessen, wie schnell es auf 40 Grad abkühlt.
Der schlechteste Becher, das war der Becher von McDonald's, hatte diese 40 Grad Celsius Temperaturschwelle schon nach 2,5 Stunden erreicht. Und zum Vergleich, der bestisolierende Becher erst nach 16 Stunden erreichte das Wasser in diesem Becher die 40 Grad.
Bei den Deckeln unterscheiden sich die Modelle. Manchmal reguliert ein Drehschalter den Durchfluss, andere funktionieren mit einem Klapphebel oder auch nur mit einem einfachen Klick auf die Trinköffnung. In 2 Fällen gab es hier mangelhafte Bewertungen. Die Becher waren undicht.
Das hing damit zusammen, dass der Verschluss oben ein Luftloch hat, damit beim Trinken kein Unterdruck in dem Becher entsteht. Und dieses Luftloch ist nicht abgedeckt, abisoliert. Wenn der Becher umkippt in der Tasche, läuft die Flüssigkeit ungebremst aus. Der eine der beiden Anbieter, Bodum, schreibt auch auf seine Verpackung, dass der Becher nur in aufrechter Position transportiert werden darf. Das ist aber relativ unpraktisch.
Undicht war auch das günstigste Modell im Test, der ohnehin schwach isolierende Becher von McDonald's. Bei der Schadstoffprüfung gab es einzelne Abwertungen. Im Fokus standen hier die Außenflächen der Thermobecher mit ihren Lackierungen oder auch Kunststoffflächen für den besseren Halt in der Hand. Auf das im Innern befindliche Getränk kann nichts übergehen, sagt Stefan Scherfenberg.
Ist auch nachvollziehbar, denn aus dem Edelstahl kann eigentlich nichts rausgelöst werden, selbst von sauren Getränken. Allerdings haben wir in der Außenwand von zwei Produkten Schadstoffe gefunden. Das waren sehr hohe Mengen Naphthalin und dieser Stoff steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen.
10 der 15 Thermobecher im Test bekamen eine gute Bewertung. Vorn lagen Isolierbecher von Braun, WMF, Alfi und Emsa. Sie kosten 20 bzw. 25 Euro. Gut bewertet wurde auch der Becher von Rossmann für 10 Euro. Der ist allerdings nicht spülmaschinengeeignet. Und noch ein Wort zu den Ökobilanzen der Thermobecher aus Edelstahl. Wegen deren vergleichsweise aufwendiger Produktion sollten sie natürlich lange genutzt werden, so das Fazit der Warentester.
Ab 50 Einsätzen ungefähr hat sich die Produktion für die Umwelt rentiert. Dann schlägt nur noch die Reinigung der Becher in der Ökobilanz zu Buche. Also sollten Sie den auch häufig einsetzen, damit er sich für die Umwelt gelohnt hat.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Angesichts der Corona-Krise machen sich laut einer Umfrage viele Bürger Gedanken wegen möglicher finanzieller Nachteile. Wucherpreise für vielleicht einmal knappe Waren wie Hygieneartikel besorgen 38% eher stark, wie die Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands ergab. Ein Drittel befürchtet stark, dass die private Altersvorsorge an Wert verliert. Und die größte Unsicherheit gibt es darüber, wegen fehlender Klinik- oder Arztkapazitäten nicht ausreichend behandelt werden zu können. Dies besorgt 43% der Befragten stark. Für die Umfrage sprach das Institut Kantar-Emnit vom 31. März bis zum 1. April mit 1006 Menschen ab 14 Jahren.
11 Uhr und gleich 59 Sekunden. Danke für die Umwelt- und Verbraucherthemen an diesem Montag, Susanne Kuhlmann. Nach den Nachrichten erwartet sich hier im Deutschlandfunk der Kollege Dirk Oliver Heckmann zur Sendung Der Mittag. Dann erfahren Sie mehr über die Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Dazu ein Interview mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor über die Einschränkungen von Grundrechten in der Corona-Krise. Danke für Ihr Interesse an diesem Vormittag. Mein Name ist Jasper Barenberg.